Weil es keinen anderen Vorschlag gab zur Predigt für den heutigen Gottesdienst, habe ich gedacht, ich schaue mal, was für ein Sonntag heute ist. Und heute ist der Sonntag Kantate. Und für den Sonntag Kantate ist ein ganz bestimmter Bibeltext zur Predigt vorgeschlagen, über den ich nachher auch sprechen werde. Aber wenn man diese Geschichte verstehen will, muss man ein wenig die Vorgeschichte verstehen. Diese Geschichte, die wir nachher hören aus dem 16. Kapitel der Apostelgeschichte, spielt also in der Zeit der jungen Gemeinde. Da sind die Apostel, die die große Übersicht haben, die Propheten, die das klare Wort in die Lage haben, die Gemeinde, die nach dem Wort der Bibel gebaut ist auf die Apostel und Propheten der damaligen Zeit. Und man hatte eine Missionsstrategie. Man hatte sich überlegt, wie können wir das Wort Gottes möglichst effektiv ausbreiten. Und man hatte sich gedacht, wir machen kleine Missionstrupps mit wechselnder Besatzung. Und dann gehen wir in die großen Städte. Und in den großen Städten gehen wir dahin, wo wir am ehesten interessierte Leute finden. Und das bedeutete, man geht auf den Marktplatz oder man geht in die Synagoge, wo die Leute sind, die religiös interessiert sind. Ein solcher kleiner Missionstrupp war der Apostel Paulus und der Prophet Silas. Die beiden hatten sich aufgemacht nach Philippi und das hatte einen besonderen Grund. Eigentlich hatte Paulus einen Plan, wie er die Welt sozusagen für Jesus erobern wollte. Aber in seiner Vision, in seinem Plan und wie er seine Ziele sich vorgenommen hatte, war er immer offen dafür, dass der Heilige Geist kommt und eine Kursänderung ansagt. Und so erlebt er das, dass er eigentlich andere Pläne hatte, aber da kommt ein Engel in der Nacht auf ihn zu und sagt ihm: Paulus, ändere deine Pläne. Da ist ein Mann aus Mazedonien, der ruft dich, du sollst nach Mazedonien kommen. Und so macht er sich auf mit Paulus und Silas, mit einem ganz klaren Befehl Gottes, mit einer ganz klaren Berufung. Und damit gehen sie nach Philippi. Und dann erleben sie, wie Gott diese Berufung bestätigt. Sie gehen auf den Marktplatz, sie reden mit den Leuten und Gott tut einer reichen Frau, einer Purpurkrämerin, Lydia heißt die, das Herz auf. Und sie nimmt Jesus auf, sie bekehrt sich, sie wird Christ. So entsteht Gemeinde dort. Und da sind andere auch, die möchten Paulus und Silas hören. Und da ist eine Frau, die hat, so heißt das in der Bibel, einen Wahrsagegeist. Als sie kürzlich auf dem Dom war, da gab es eine Bude, das heißt eine Wahrsagerin. Schlange stand davor. Gibt es offenbar heute noch. Diese Frau, die sagte den Menschen ihre Zukunft voraus oder andere Dinge und nahm Geld dafür. Und sie hatte Leute, die sie in der Hand hatten, die das Geld dann abkassierten. Jedenfalls diese Frau, die lief hinter Silas und Paulus her und schrie immer, das sind Söhne, das sind Boten von dem allerhöchsten Gott. Und störte so die Missionstätigkeit von Paulus und Silas. Und dem Paulus ging das derart auf den Senkel, dass er die Frau anbrüllte, Geist, ich gebiete dir, fahre aus. Und von Stund an konnte die Frau nicht mehr wahrsagen. Und das gefiel natürlich ihren Zuhältern nicht, denn damit war ihre Geldquelle weg. Und die gingen dann hin und haben Silas und Paulus verklagt und haben gesagt, diese Leute hier, die machen Aufruhr. Und dann wurden sie verhaftet, Paulus und Silas. Und dann riss man ihnen die Kleider vom Leib. Und dann beginnt unser Predigttext. In Apostelgeschichte 16, Vers 23. Man Nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht hatte, warf man sie ins Gefängnis. Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie sicher zu verwahren. So kamen sie in die hinterste Zelle und ihre Füße wurden in den Holzblock geschlossen. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und priesen Gott in Lobgesängen. Die anderen Gefangenen hörten es. Plötzlich erschütterte ein heftiges Erdbeben das Gefängnis, die Türen sprangen auf und allen Gefangenen fielen die Fesseln ab. Der Gefängniswärter fuhr aus dem Schlaf. Als er die Türen offen stehen sah, dachte er, die Gefangenen seien geflohen. Er zog sein Schwert und wollte sich töten. Da rief Paulus so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Der Wärter rief nach Licht, stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Nimm Jesus als dein Herrn an und vertraue ihm, antworteten sie. Dann wirst du gerettet und deine Angehörigen mit dir. Und sie sagten ihm und allen anderen in seinem Haus die Botschaft Gottes. Der Gefängniswärter nahm Paulus und Silas noch in derselben Stunde mit sich und wusch ihre Wunden. Anschließend ließ er sich mit seiner ganzen Familie taufen. Dann führte er die beiden hinauf in seine Wohnung und bewirtete sie. Er und alle seine Leute waren glücklich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Eine bunte, abenteuerliche Geschichte, die könnte so auch bei Winnetou und Old Shatterhand sein, was man hier so erlebt. Aber mich hat das gepackt. Da ist diese Missionsgeschichte. Diese Missionsgeschichte, das ist ja keine irgendwie eine Abenteuergeschichte, sondern das, was uns hier begegnet, ist das Wort Gottes. Ist Wort Gottes hinein in unsere Situation, in unsere Gegenwart, in unser Leben. Aber irgendwie erscheint mir das alles nicht so richtig, was hier passiert. Da hatte also dieser Paulus und der Silas eine klare Berufung Gottes, einen klaren Weg. Und sie erleben, dass Gott diese Berufung bestätigt. Menschen kommen zum Glauben. Sie haben Vollmacht über die bösen Geister und geraten dann in diesen Schlamassel. Das ist offensichtlich Jüngerwirklichkeit. Das erinnert daran, dass Jesus seinen Jüngern gesagt hat, wenn sie mich verspottet haben, werden sie auch euch verspotten. Wenn sie mich nicht leiten konnten, werden sie auch euch nicht leiten können. Wenn sie mich gefangen genommen haben, werden sie auch euch gefangen nehmen. Jünger sein heißt, auch das erleben zu müssen. Wunder und Nackenschläge liegen so dicht beieinander. Auch hier bei Paulus und Silas. Aber, und das ist das Wichtige, das ist die Botschaft von heute. Das ist nicht das Ende vom Lied. Das ist nicht das Ende vom Lied. Irgendwie muss es bei diesen beiden ein Geheimnis geben. Ein Geheimnis, das es zu entdecken gelte. Das ist doch total unmenschlich. In ihrem Dienst für Gott reißt man den beiden Missionaren die Kleider vom Leibe, verurteilt sie, schlägt sie mit Stöcken den Rücken blutig. Dann tut man sie in das innerste Verlies, wo sie ja nicht rauskommen. Ihre Füße werden zusätzlich in einen Block festgeschlossen, damit sie sich nicht bewegen können. Und mitten in der Nacht singen die beiden Loblieder. An einem Ort, wo sonst nachts geheult und geflucht wird, da singen die beiden Loblieder. Und ich frage mich, wie kann ein Mensch das hinkriegen? Es muss hier ein Geheimnis geben. Ich kann mir das nur so erklären, dass diese beiden Zugang hatten zu einer Quelle, die nicht so normal in Menschen ist. Zu einer Energie- und Glaubensquelle, die ihnen die Zuversicht gibt und die ihnen das eingab, dass sie diese nächtlichen Loblieder singen konnten. Mich werfen Kleinigkeiten schon schnell aus der Bahn. Und ich frage mich, ob ich in der Lage wäre, diese Lieder singen zu können, die beiden da gesungen haben. Aber ich denke an einen Mann, der in ähnlicher Lage war. 1943 saß Dietrich Bonhoeffer im Gestapo-Gefängnis. Und er beschreibt seine Zustände in einem sehr persönlichen Gedicht einmal mit den Worten, dass er in der Zelle saß, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinliche Kränkung. Das war seine Situation. Manchmal zitternd vor Zorn über Willkür und kleinliche Kränkung. Aber dann verfasste er in dieser Verfassung, in dieser Situation, ein persönliches Glaubensbekenntnis. Und er sagte, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie uns nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern alleine auf ihn verlassen. Und ich frage mich zum Sonntag Kantate heute, was die beiden im Gefängnis wohl gesungen haben. Ich hätte es gerne gehört. In den jungen Gemeinden gab es ja neue Lieder, die gedichtet worden waren. Aber wenn wir in Extremsituationen kommen in unserem Leben, dann kommen uns meist die Lieder auf den Lippen, die irgendwo ganz tief eingesackt sind, die uns geprägt haben. Und vielleicht, ich stelle mir das einfach mal so vor, haben die beiden ein Lied gesungen, das sie kannten aus dem Gottesdienst ihrer Synagoge. Und wenn das so, sagen wir mal, der 23. Psalm gewesen wäre, wie hätte das geklungen in dieser Nacht? Wenn die in diesem ganzen Schlamassel singen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er erquicket meine Seele. Wenn man da um Mitternacht in diesem Gefängnis gehört hätte und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Vielleicht haben ihnen die Wärter das Essen gestohlen und die beiden singen, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und vielleicht hat man ihnen wegen der Läuse, das macht man mit Gefangenen so, den Kopf kahl geschoren. Und sie loben Gott, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Paulus und Silas sind der Willkür ihrer Peiniger ausgeliefert. Sie wissen nicht, was morgen kommt, aber sie halten daran fest, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Das ist die Melodie von Hoffnungstrotz. Die Melodie von Hoffnungstrotz. Vielleicht nicht die Kantate, die man heute feierlich in einer großen Kirche hört, das auch schön ist und glaubensstärkend. Aber hier singen die eine Melodie, ein Lied gegen diese schreckliche Situation. Und weil das der Bibeltext zum Sonntag ist und weil man den ausgewählt hat, weil die beiden singen, lasst uns noch ein paar Gedanken uns machen zum Singen. Wir besingen in der Regel, was wir lieben. Wir besingen die Liebste oder den Frühling, das Vaterland, heute und morgen den HSV. Wir besingen, was wir lieben. Und Singen drückt aus, was ich denke, was ich fühle. In der Bibel heißt es, ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Das Singen, das kann auch die Depression vertreiben. Im Buch Samuel lesen wir die Geschichte, da ist der alte König Saul. Und in seinem Alter wird er, man sagt das damals, schwermütig. Er wird depressiv. Und in seiner Depression wird er gemeingefährlich. Er sagt Sachen, macht Sachen, die einfach nicht mehr gehen. Und wenn der Saul wieder in eine solche Stimmung kommt, dann sagt man in seiner Umgebung, holt den Spielmann her. Holt den Spielmann her. Und dann ruft man den David, der am Hof von Saul war. Und dann kommt David mit seiner Harfe und David singt mit seiner Harfe vor dem König Saul. Und das heißt ja in der Bibel, und wenn der David spielte auf der Harfe und die Lieder sang, dann verließ der böse Geist den Saul und der Heilige Geist nahm Besitz von ihm. Und ich habe mir gedacht, ob das nicht vielleicht auch so ein Sinn vom Lobpreis am Sonntag ist. Dass die Geister der Woche ein Stück vertrieben werden und ein neuer Geist, Heiliger Geist, ergreift von uns Besitz. Meine Frau hat mich gestern erinnert, wie wir das einmal sehr, sehr augenfällig erlebt haben. Ich habe eigentlich noch 5 Brüder, aber 3 meiner leiblichen Brüder sind relativ früh gestorben und der erste starb mit Mitte 30. Da hatte ich mir zugemutet, die Beerdigung zu halten. Und ich weiß noch, wie furchtbar das war. Wir saßen da in dieser kalten Friedhofshalle. Es regnete, alles war traurig, trist, furchtbar. Und da saßen die Leute und guckten mich an. Das ist doch der Bruder, das ist doch der Fromme. Was sagt der denn jetzt? Was sagt der denn jetzt, wenn einer mit 35 Jahren an Krebs krepiert? Und mein Bruder, der sang damals in dem Chor vom ERF im Jugend für Christus Chor mit Klaus Heitzmann. Und bei dieser Beerdigung sang auch der Chor. Und der Chor sang dann, ich weiß nicht mehr, was er gesungen hat. Aber mit jeder Strophe, die der Chor sang, veränderte sich die Atmosphäre im Saal. Es wurde heller, es wurde lichter, es kam ein Friede, es wurde offen, man konnte reden, man konnte hören. Singen vertreibt Depression und lädt den Heiligen Geist ein. Singen vertieft die Beziehung zu Gott. Man schreibt es dem Kirchenvater Augustin zu, das Wort, das auch Martin Luther gerne zitiert hat. Der sagt, wer singt, betet doppelt. Wer singt, betet doppelt. Und es meint ja, dass wir nicht nur singen, nochmal mit Bonhoeffer zur Ehre unseres schönen Organs oder irgendwas, sondern unser Singen hat eine Adresse. Lobet den Herrn. Singet dem Herrn ein neues Lied, Psalm 98, der Psalm für den Sonntagskantate. Singet dem Herrn. Und weil unser Singen zu dem Herrn geht, weil unser Singen Gebet ist, beten wir, wenn wir singen, einfach intensiver noch und verstärkter noch. Und vielleicht sollten wir uns das klar machen, wenn wir miteinander singen, dass das nicht nur so irgendwas ist, es singt irgendwie, sondern dass wir mit dem ganzen Herzen dabei sind und wissen, wir beten doppelt. Wir singen nicht für uns, wir singen, weil das eine Adresse hat. Singen macht uns im Glauben gewiss. Martin Luther hat gesagt, das ist ein schwieriges Wort, sie glauben es nicht, sie singen es denn. Sie glauben es nicht, sie singen es denn. Und er meint damit, wir singen, was wir glauben. Und wir glauben, was wir singen. Und das kennen wir doch, gerade wenn wir schon lange so auf dem Weg mit Jesus sind und schon viel gesungen haben und viele Lieder so gelernt haben und so auch abgespeichert haben. Das kennen wir doch, dass wir auch mit diesen Liedern unseren Glauben aussagen. Und ich denke, die ganze reformatorische Theologie und der ganze persönliche Glaube, der ist doch komprimiert in diesem Wort, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Und das haben wir, viele von uns, abgespeichert. Das ist der Glaube, den wir singen, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Und mancher mag nie ein langes Kapitel lesen, gelehrt über das dreifache Amt Christi. Aber er hat das drauf. Sind von Freunden wir verlassen und wir gehen ins Gebet. Oh, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Die Lieder sagen etwas über unseren Glauben. Und in den Liedern und im Singen fassen wir den Glauben. Machen ihn fest, machen ihn stark, machen ihn hörbar. Lieder gehören auch zu den Eckdaten unserer Biografie. Mancher erinnert sich, ja, da bei der Hochzeit, da haben wir dieses Lied gesungen. Da bei dieser Beerdigung, als mein Freund gestorben ist, da hat der Chor dieses Lied gesungen. Das gehört dazu. Und ich denke manchmal, ich werde wahrscheinlich nicht mit den Liedern sterben, die wir meistens heute im Gottesdienst singen. Ich werde wahrscheinlich mit anderen Liedern sterben. Mit Herr, bleib bei mir, der Abend bricht herein oder mir ist Erbarmung widerfahren oder sowas. Meine Frau ist da schon ein bisschen weiter, ich darf das sagen. Die sagt, für mich und wenn ich an meine Beerdigung denke, da ist mir viel wichtiger zu singen, allein durch Gnade stehe ich hier. Und da, ich stehe vor deinem Thron, mein Gott. Mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Ein ganz modernes Lied. Aber das moderne Lied ja nichts anderes sagt, als das, was etwa wir singen mit Liedern von Paul Gerhardt oder so. Aber so gehören Lieder auch zu unserer Biografie, zu ganz besonderen Stunden, an die wir uns erinnern und die verbinden mit einem solchen Lied. Aber lasst uns jetzt nach diesem Ausflug über das Singen zum Sonntagkantate noch einmal zurückkommen zu der Geschichte. Weil das Singen dieser beiden Männer nicht nur ein Gefühlsausbruch ist, weil es Hoffnungstrotz ist, Proklamation der Macht Gottes trotz allem, ein doppeltes Gebet an die Adresse des Allmächtigen. Deshalb passiert etwas. Ein Erdbeben lässt die Riegel an den Gefängnismauern aufspringen. Daher der Titel, wenn beim Singen Mauern springen. Die Fesseln fallen ab. Die Füße werden aus dem Stock befreit. Das gesungene Gebet wird von Gott beantwortet. Und wenn ich das so, dieses Bild so vor mir habe, die singen, die beten und dann gehen die Riegel auf, die Fesseln fallen ab. Das könnte man ja so ein bisschen übertragen. Das liegt nahe zu bedenken, wie wir vielleicht mit unseren Liedern voller Hoffnungstrotz die Enge unseres Kleinglaubens überwinden können. Wie wir frei werden. Denn wir haben da früher haben wir gesungen und dennoch sind da Mauern zwischen Menschen und nur durch Gitter sehen wir uns an. Unser versklavtes Ich ist ein Gefängnis, gebaut aus Steinen unserer Angst. Aber trotz menschlicher Willkür, trotz Angst und Sorge kann uns ein Lied helfen, das einzuordnen und aus der Enge wieder in die Weite zu kommen. Vielleicht kann man sich sogar, man müsste es ausprobieren, vielleicht kann man sich sogar frei singen. Frei singen, wenn alles eng ist und wenn alles so gar nicht passt. Und wenn man der Willkür und der Sorge ausgeliefert ist. Außenstehende werden das nicht verstehen, weil das eine Glaubenserfahrung ist. Und der Kerkermeister damals hat tief geschlafen. Er war sich seiner Sache so sicher, dass er ja die Missionare im Griff hatte. Da konnte ja nichts passieren. Welche Macht der Welt sollte das schon machen? Und nun beschämen sie ihn, Paulus und Silas. Sie haben die Situation nicht ausgenutzt, sind nicht geflohen. Und diese beiden Jünger nehmen die Gelegenheit wahr, ihrem Wärter zu sagen, dass sie Jünger Jesu sind. an, dass dieser Jesus auch für den Foltermeister des Kerkers in Philippi ans Kreuz gegangen ist. Und dass sie eine gute Botschaft haben. Der Kerkermeister versteht mindestens sehr viel und stellt die entscheidende Frage: Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Was muss ich tun, damit ich auch dazugehöre? Was muss ich tun, damit ich auf der Seite dieses mächtigen Gottes bin, dem ihr Lieder singt, selbst in dieser unmenschlichen Situation? Und er bekommt die einzig richtige Antwort: Glaube an den Herrn Jesus und dann wirst du gerettet werden. Und das Happy End steht dann so in der Bibel: Und er ließ sich und all die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Weil es der Sonntag Kantate ist, haben wir viel über das Singen gesprochen. Auch zum Schluss der Geschichte wird deutlich, nicht das Singen steht im Mittelpunkt. Im Kern geht es um die Mission, wie Menschen zum Glauben finden, wie Gemeinde wächst, wie Reich Gottes gebaut wird. Und ich denke, so ist die Geschichte von dem Kerkermeister in Philippi. Die Geschichte vom Kerkermeister in Philippi, eine Geschichte mit Doppelpunkt. Fortsetzung folgt. Und Mission ereignet sich auch heute immer da, wo man trotzdem singt. Und wo Türen aufgehen und Menschen anfangen, mit Jesus zu leben. Lasst uns beten. Jesus, wir danken dir für dieses Vorbild, das wir da haben. Wir sehen uns so weit weg davon, aber wir haben den gleichen Herrn, wir haben den gleichen Glauben. Und du bist auch heute noch da und kannst mit unserem Singen etwas anfangen. Danke dafür. Danke, dass mit dir Mauern aufgehen. Danke, dass du immer nach Menschen rufst, zum Glauben und in deiner Nachfolge. So hilf uns, dass wir ein Lied haben, auch wenn es dunkel ist. Hilf uns, dass wir dich loben, auch wenn uns nicht danach ist, weil dein Geist uns dazu hilft. Segne uns dazu das Wort an diesem Sonntag. Amen.